Ja, heute Morgen wollen wir die Predigtreihe im 1. Timotheusbrief weiterführen. Und im ersten Kapitel hatten wir gesehen oder hatten wir uns mit einer wunderbaren Botschaft beschäftigt. Das war schon im November, ist schon eine Weile her. Es gab einen Botschaftgeber, das war Gott, und einen Botschaftträger, Paulus und Timotheus. Und im übertragenen Sinn sind auch wir. Diese Botschaft hatte ein Ziel, die Liebe Gottes zu vermitteln. Wir hatten gesehen, dass sie sich in erster Linie an alle richtet, die ohne Gott leben. Und dass ihr Kern Jesus Christus ist. Die Zusammenfassung dieser Botschaft fanden wir im Vers 15 vom ersten Kapitel. Es steht: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das war die Zusammenfassung dieser Botschaft im ersten Kapitel. Das Ende vom Kapitel 1 und die ersten sieben Verse vom Kapitel 2 hatte Klaus unter dem Thema: Lästerst du noch oder betest du schon? Behandelt. Es ging da um unsere grundsätzliche Einstellung zu Gott und dass wir berufen sind, Herold für Gottes gute Nachricht zu sein. Und dann in der dritten Predigt sprach Hoko über Männer und Frauen in der Gemeinde oder wie wir durch unser Verhalten dem König gefallen können. Es waren die Verse 8 bis 15 von Kapitel 2. Und die heutige Predigt steht unter der Überschrift: Lebt das Evangelium. Wir haben es gerade im ersten Lied gesungen, die Güte Gottes preisen. Das möchte ich kurz in eine Zeile noch lesen. Mein Leben soll erweisen, ich folge ihm allein. Mein Leben soll erweisen, ich folge ihm allein. Und die Überschrift von heute lautet: Lebe das Evangelium. Zuerst werden wir uns das Evangelium als Geheimnis und Auftrag genau anschauen. Und dann, wie wir diese gute Botschaft einerseits als Gemeinde und andererseits auch persönlich leben sollen. Wir können zusammen diesen Text lesen. Es steht da oben im 1. Timotheus 3, die Versen 1 bis 16, das ganze Kapitel. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben, von denen draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ebenso die Diener: ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen, denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Dies schreibe ich dir, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Soweit. Zu Beginn möchte ich nicht mit dem ersten, sondern mit dem letzten Vers beginnen. Es geht um das Geheimnis der Gottseligkeit oder des Glaubens. Dieses Geheimnis umfasst, woran wir glauben und was uns zur Heiligung führt. Dazu ist dieses Geheimnis von allen anerkannt und bezeugt. Es geht hier um etwas Großes, Wichtiges, Tiefes und Einzigartiges. Es geht nämlich um eine Person, um den Sohn Gottes, um Jesus Christus. Er ist das Zentrum des Evangeliums und des Glaubens. Paulus spricht von einem Geheimnis, weil der Weg der Errettung, den sich Gott erdacht hatte, dem menschlichen Verstand verborgen war. Er wurde nach und nach enthüllt, indem Gott zuerst in Jesus Christus Mensch wurde. Wie es steht, er wurde Fleisch und zu den Menschen auf die Erde kam. Dann wurde er im Geist oder durch den Heiligen Geist gerechtfertigt und beglaubigt. Er wurde öffentlich von Gott für gerecht erklärt. Dies geschah ausdrücklich zu seiner Taufe und bei seiner Verklärung. Und dazu möchte ich ein Vers im 1. Petrusbrief, im 3. Kapitel, Vers 18, wo es steht, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Christus wurde nicht nur von den Menschen gesehen, sondern auch von der unsichtbaren Welt. Er wurde von den Engeln gesehen. Die Engel lobten ihn bei seiner Geburt. Sie unterstützten ihn bei seiner Versuchung in der Wüste und im Garten Gethsemane. Sie waren bei seiner Auferstehung und im Himmelfahrt und Himmelfahrt ebenso dabei. Sein Name und sein Erlösungswerk wurden dann nicht nur unter den Juden gepredigt, sondern auch an allen Nationen und Völkern der Erde. Viele Menschen in der Welt nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus Christus. Und nachdem er seinen Auftrag auf der Erde vollbracht hatte und auferstanden war, wurde er vom Vater verherrlicht. Das können wir auch im Johannes Kapitel 17 nachlesen. Und er wurde in die Herrlichkeit zurückgenommen, wo er jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Nun ist es Gnadezeit. Jesus wartet noch, bis er zurückkommen wird und seine Braut die Gemeinde zu sich nehmen wird. Wirst du dabei sein? Ich möchte noch den Vers 15 lesen. Wenn ich aber zögere, steht es dann weiter, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste oder auch Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde, die Braut Christi, die alle Kinder Gottes umfasst, wartet noch auf seinen Bräutigam. Und bis dahin ist die Gemeinde des lebendigen Gottes Säule und Fundament oder Grundfeste der Wahrheit. Ich habe es hier in dem Zusammenhang mit Grundfeste übersetzt. Zum ersten Punkt. Säule der Wahrheit. Säulen unterstützen und tragen, wie hier rechts beim Tempel des Artemis, wie es damals in Ephesus war oder gewesen sein kann. Diese vielen Säulen unterstützen und tragen das Gebäude. Und sie können auch eine Botschaft verkünden. Hier links auf dem Bild eine Litfaßsäule, wo es viele Plakate drauf zu sehen gibt. Man kann also hier was lesen, eine Botschaft verkünden. Und die Botschaft, die die Gemeinde unterstützen, tragen, verbreiten und verkünden soll, ist das Evangelium Christi. Und zweitens, Grundfeste der Wahrheit. In der NEU steht übersetzt mit Bollwerk oder hier, ich habe es gelesen, mit Fundament. Die Gemeinschaft der Gläubigen soll die Wahrheit, das Evangelium Christi, fest bewahren und vor Irrlehren schützen. Und das ist der Auftrag der Gemeinde, das Evangelium Christi zu bewahren und zu verkündigen. Das Evangelium als Gemeindeleben. Paulus bezeichnet im Vers 15 die Gemeinde des lebendigen Gottes als das Haus Gottes. Das kann er, weil der Geist Gottes in jedem Christen wohnt. Wie es im Römer 8, Vers 9 steht, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Die Gemeinde im allgemeinen Sinn, aber auch jede örtliche Gemeinde, ist also der Haushalt Gottes. Und Gott ist Herr über die Gemeinde. Deshalb braucht man ein angemessenes Verhalten und gute Ordnung, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Das ist das Anliegen von Paulus an Timotheus für die Gemeinde in Ephesus. Wenn er im Vers 14 schreibt, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, dann bezieht er sich auf die Anweisungen, die im Kapitel 2 beginnen. Es sind die gottgegebenen Prinzipien, um das Leben der Gemeinde zu regeln. Es geht ihm um das Gebet, um das Verhalten von Männern und Frauen in der Gemeinde, sowie, wie wir es heute sehen werden, um die Kriterien für den Aufseher- und Diakonendienst. Dass Paulus vom Heiligen Geist inspiriert diesen Brief schreibt, statt es persönlich und mündlich Timotheus mitzuteilen, zeigt uns nochmal die Wichtigkeit des Inhaltes für den Apostel. Und nicht nur Timotheus sollte wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, sondern auch die Gemeinde in Ephesus und alle Christen und Gemeinden zugleich. Auch dieser Brief gehört zum Kanon der Heiligen Schrift und hat für uns heute Relevanz. Wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Es geht hier sowohl um das persönliche Verhalten, als auch um das Verhalten als und in der Gemeinde. Paulus beschreibt im dritten Kapitel das biblische Modell einer Gemeindestruktur, wo zwei Ebenen genannt werden, die Aufseher und die Diener. Ich möchte gleich mit dem ersten beginnen, die Aufseher, und ich habe hier verschiedene Verse ausgesucht. Wir beginnen mit dem Vers 1, wo es steht, das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Das Wort ist gewiss. Dieser Ausdruck kommt 5-mal in den Briefen an Timotheus und Titus vor und drückt immer eine besondere Aufmerksamkeit aus. Das heißt, das, was gesagt wird, ist wichtig und sogar vertrauenswürdig. Weiterhin steht, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Anscheinend herrschte in Ephesus Unordnung in der Gemeinde. Und es gab viele, die Leiter werden wollten, allerdings hatten nicht alle die guten Voraussetzungen dafür. In diesem ersten Vers werden zwei Informationen ausgedrückt. Die erste: Man darf und es ist gut, nach einem Aufseherdienst zu trachten. Gott sucht Leiter, die sich um seine Gemeinde kümmert, die sich um seine Gemeinde, die Säule und Grundpfeiler der Wahrheit kümmerten. Wenn niemand danach trachtet, beziehungsweise diesen Dienst ausüben möchte, dann wird sich niemand finden lassen. Als Folge ergibt sich die Gefahr für die Gemeinde, in Unordnung zu geraten und unter den Einfluss von Irrlehrern zu gelangen. Es ist wichtig, diesen Dienst ausüben zu wollen. Es muss einem am Herz liegen, einem wichtig sein, und es soll ein freiwilliger Dienst sein. Nicht aus Zwang, wie wir es im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 2 lesen können. Es soll eine innere Motivation sein, vom Herrn gegeben. Und die zweite Information: Dieser Dienst ist ein schönes Werk. Ja, es ist ein schönes Werk, dem Herrn zu dienen. Seine Gemeinde, die er sich mit seinem Blut erkauft hat, soll bewahrt, behütet und gelehrt werden. Der Herr Jesus ist der Oberhirte, die Aufseher seine Unterhirten. Ihnen ist nicht alles erlaubt. Sie haben einen Chef, den Herrn Jesus, der selber mit seinem Blut für die Gemeinde bezahlt hat. Was für einen Wert hat die Gemeinde für Jesus? Ihm zu dienen, das ist eine wertvolle Arbeit. Natürlich kann dieser Dienst auch belastend, schwierig, anstrengend, kraftraubend, ermüdend sein. Es ist alles außer einfach. Aber was für ein Wert hat diese Aufgabe? Es ist ein schönes Werk, für das es aber bestimmte und wichtige Voraussetzungen gibt. Darauf wird Paulus in den folgenden Versen eingehen. Es darf nicht jeder, der das will, diesen Dienst ausüben. In Paulus' Liste zur richtigen Führung des Hauses Gottes stehen qualifizierte, heilige Älteste ganz oben an. Die Gemeinde braucht eine angemessene Struktur und dazu gehört eine Leitungsebene. Im Neuen Testament findet man dafür die Begriffe Älteste, Aufseher, Hirte und Führer. Dieses Thema wird nicht nur von Paulus erwähnt, sondern auch von Petrus, von Lukas in der Apostelgeschichte, von Jakobus und vom Autor des Hebräerbriefes. Es ist also schon ein Thema, was eine gewisse Bedeutung für uns immer noch heute hat, und wir sollten uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Warum tun wir uns aber so schwer damit? Dazu möchte ich drei Punkte nennen. Es gibt sicherlich noch mehr, aber ich möchte kurz hier drei Punkte erwähnen. Und der erste Punkt ist der Einfluss unserer Prägung durch die Verfallslehre. Die Brüderbewegung wurde in ihrer Anfangszeit stark von Darbys Lehrer geprägt, der von 1800 bis 1882 gelebt hat. Und besonders von der sogenannten Verfallslehre. Hier möchte ich nur eine sehr stark zusammengefasste Fassung dieser Lehre und deren Folgen für uns wiedergeben. Das ist viel umfangreicher und viel komplexer. Aus der Beobachtung vom Sündenfall bei Adam und Eva wird eine allgemein gültige Auslegungsregeln abgeleitet, die für jede Heilsepoche gelten soll. Diese Heilsepoche sind zum Beispiel bei Adam und Eva, das ist so eine Epoche, und dann gibt es eine bestimmte Zeit, die Zeit von Noah und dann die Zeit von Abraham, wo Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat, und dann die Zeit am Sinai und am Ende auch die Zeit der Gnade oder die Zeit der Gemeinde. Und da gibt es immer eine Regel. Es gibt immer ein sehr frühes Versagen des Menschen. Dadurch wird umgehend die göttliche gegebene Ordnung zerstört. Und das macht eine Wiederherstellung dieser Ordnung unmöglich. Und es muss ein Gericht geben. Einer der Auswirkungen der Verfallslehre ist daher unter anderem, wie gesagt, es gibt noch andere, die Ablehnung von Ältesten und Diakonen, da nach Darby niemand die Autorität besitzt, welche zu benennen. Die Apostel oder deren Beauftragte, wie Timotheus und Titus, gibt es heute nicht mehr. Darüber hinaus wäre eine solche Wahl ein Versuch, den Zustand der Urkirche wiederherstellen zu wollen, die jedoch nach dieser Lehre verfallen ist. Eine weitere Folge dieser Beobachtung ist, dass die Lehre vom Kirchenverfall im Blick auf die Schriftauslegung zu einer Vorgabe wird, die das Neue Testament in gültige und ungültige Texten sortiert. Und dies, obwohl die Liebe zum und der Respekt vor dem Wort Gottes zu den Schätzen der Brüderbewegung gehört. Diese Lehre über den Verfall der Kirche erklärt bis heute ein teilweise tief sitzendes Misstrauen gegenüber der Benennung von Ältesten. Ein zweiter Punkt, was wir auch oft hören, ist die Angst, dass die falschen Ältesten gewählt werden. Dazu gibt uns Gottes Wort viele Hinweise und macht uns Mut, trotz menschlicher Befürchtungen diesen Schritt zu tun. Viele Voraussetzungen zum Dienst als Ältester und Diakon werden uns in der Bibel genannt. Wir haben es heute gelesen. Sie geben uns den Rahmen und begrenzen stark die Auswahl. Und der Heilige Geist, der in jedem von uns wohnt, kann durch die Gemeinde wirken und so Gottes Willen für die Gemeinde zeigen. Es ist hier ein Vertrauensschritt zu Gott. Und ein dritter Punkt. Niemand erfüllt die geforderten Kriterien. Um sicherzustellen, dass nur Männer mit gutem Charakter die Aufgabe eines Aufsehers annehmen, liefert Paulus der Ortsgemeinde öffentliche, von außen feststellbare und objektive Kriterien, damit sowohl das Aufseheramt als auch die Gemeinde verschont werden. Wenn schon damals Älteste eingesetzt werden konnten, gibt es eigentlich keinen Grund, davor zurückzuschrecken und zu sagen, dass man keinen findet, weil die Kriterien zu hoch sind. Warum hätte sonst Paulus dem Timotheus Kriterien gegeben, die niemand erfüllen kann? Das wäre für ihn eine unmögliche Mission gewesen. Mehr dazu werden wir im dritten Teil noch später sehen. Zu den Kriterien. Ich möchte jetzt über die Diener sprechen. Im Vers 8 steht, ebenso die Diener. Das Wort Diener oder dienen wird im Neuen Testament in verschiedenen Weisen gebraucht. Zuerst im Allgemeinen als Diener Christi oder Diener des Evangeliums. Es kann auch in übertragener Bedeutung stehen, wie zum Beispiel als Dienst des Wortes. Es kann auch ein freiwilliger Dienst sein, also keine Einsetzung, sondern den spontanen Dienst am Nächsten. Oder, wie in unserem Kontext heute, in der Bedeutung als Amt. Das Amt der Diakone oder der Diener wird deutlich von den anderen Ämtern unterschieden. Das Verhältnis von Diakonen und Ältestenamt wird meist so verstanden, als seien die Ältesten die Diakonen übergeordnet. Von der Tätigkeit der Apostel her lässt sich aber die Frage nicht direkt entscheiden, denn sie üben Diakonendienst wie auch Ältestendienst aus. In der alten Kirche hatte jede Gemeinde mehrere Diener. Sie sind aber, wie auch die anderen Dienste in der Gemeinde, nicht in erster Linie Bedienstete der Gemeinde, sondern Diener Gottes, was ein Hören aufeinander einschließt. Diakone unterstehen der Leitung der Ältesten und helfen ihnen bei der Aufsicht über die praktischen Belange des Gemeindelebens. Die Bibel definiert keine offiziellen und keine konkreten Verantwortungen für Diakone. Sie sollen einfach das tun, womit die Ältesten sie beauftragen oder was geistlich gerade nötig ist. Diener oder Mitarbeiter in der Gemeinde haben also eine gewisse Verantwortung. Jeder Christ ist natürlich aufgefordert, Gott und der Gemeinde zu dienen. Geschwister, die eine in der Gemeinde von allen bekannte Funktion ausüben, sollen jedoch auch einigen Kriterien entsprechen. Es geht dann auch um die Frauen. Es steht in Vers 11, ebenso sollen die Frauen. Weil hier nicht von ihren Frauen, also von den Frauen, von den Diakonen, die Rede ist, muss man davon ausgehen, dass das Diakonenamt auch von Frauen ausgeübt werden konnte, wie es auch das Beispiel von Phoebe im Römer 16, Vers 1 zeigt. Ein eigenes griechisches Wort für Diakoninnen gab es nicht, so dass Paulus durch das Wort Frauen deutlich machen musste, dass er weibliche Diakone meinte. Und wir kommen zum Vers 10. Für Aufseher und Diener, auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Sowohl Aufseher als auch Diener sollen vor dem Dienstbeginn erprobt werden. Sie sollen von der ganzen Gemeinde geprüft werden, ob sie den biblischen Kriterien entsprechen. Und wenn sie untadelig sind, dann sollen sie dienen. Das ist der Grund, warum Paulus uns diese Kriterien gibt. Sonst wären das leere Worte. Was es für die Aufseher oder für die Älteste bedeutet? Aus Apostelgeschichte 20, Vers 28 wissen wir, dass es der Heilige Geist ist, der die Hirten für die Gemeinde einsetzt. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wirkte in der Ursprungsgemeinde durch die Apostel und deren Eingesetzte, Titus und Timotheus, um eine Leiterschaft in Gemeinden zu ernennen. In Gemeindengründungssituationen kann eine externe Hilfe dafür durchaus sinnvoll sein. Und damals hatten die Geschwister in den Gemeinden auch nicht die Briefe von Titus und von Timotheus bekommen. Heutzutage ist die Gemeinde diejenige, die am besten die Geschwister kennt, um sowohl mit Hilfe der Kriterien aus der Bibel als auch mit der Wirkung des Heiligen Geistes zu prüfen, wer für so einen Dienst qualifiziert ist. Die Gemeinde soll prüfen und ernennen. Und dann soll sie auch den eingesetzten Hirten vertrauen und folgen. Was es für die Diener und Mitarbeiter bedeutet? Sie können durchaus von der Leitungsebene der Gemeinde vorgeschlagen werden. Wichtig ist es aber auch hier, dass die Gemeinde mit einbezogen wird und die Gelegenheit bekommt, zu prüfen, ob die Mitarbeiter nach dem biblischen Maßstab qualifiziert sind. dann sollen sie eingesetzt werden und dienen. Alexander Strauch schreibt dazu in seinem Buch Biblische Ältestenschaft Folgendes: Doch gerade in der angemessenen Prüfung von Dienern und Ältesten scheitern viele Gemeinden. Der Vorgang des Prüfens erfordert Zeit und Mühe. Und viele Gemeinden sind zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um diese Mühe auf sich zu nehmen. Vielleicht war die Gemeinde in Ephesus ebenfalls zu beschäftigt, um ihre Diener und Ältesten gewissenhaft zu prüfen. Zitat zu Ende. Sehen wir uns in diesem Bereich als Gemeinde von Gottes Wort angesprochen? Und abschließend für diesen zweiten Teil die Frage: Wie leben wir als Gemeinde das Evangelium Christi? Wie leben wir als Gemeinde das Evangelium Christi? Im dritten Teil geht es um das Evangelium persönlich zu leben. Und hier möchte ich die verschiedenen Verse von dem Kapitel nochmal vorlesen. Die erscheinen hier auch oben, hier auch an der Wand. Ich lese jetzt der Vers 2 nochmal. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Und Vers 11, ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Jesus Christus ist. Bei all diesen Kriterien geht es darum, das Evangelium von Jesus Christus zu leben. Es geht darum, ihm immer ähnlicher zu werden. Auch wenn wir als Kinder Gottes durch die Erlösung Christi und seine Gnade als Heilige vor dem Vater stehen dürfen, leben wir noch hier auf der Erde und müssen feststellen, dass wir nicht perfekt sind und unsere sündige Natur uns oft einholt. Dennoch sind wir nicht mehr Sklave der Sünde und können uns entscheiden, das Gute zu tun, das, was Gott gefällt, was zu unserer Heiligung führt, dieser Prozess, immer Jesus immer ähnlicher zu werden. Diese Kriterien richten sich vordergründig an zwei Gruppen. Die haben wir schon gesehen. An die Aufseher, weil sie eine führende und vorbildliche Funktion in der Gemeinde haben. Und an die Diener oder die Mitarbeiter, inklusive Frauen, weil sie Verantwortung sowohl in praktischen als auch in geistlichen Aufgaben tragen. Diese Kriterien wurden von Paulus durch den Heiligen Geist inspiriert. Er stellt damit an erster Stelle Timotheus, aber auch dann die Gemeinde oder die Gemeinden fähig werden, die richtigen Leute für die benötigten Aufgaben zu berufen. Zu den Kriterien für die Aufseher möchte ich folgende Bemerkungen äußern. Diese Kriterien sind konkret und können bewiesen werden. Beziehungsweise sie zeigen sich mit der Zeit, sie betreffen den Lebenswandel. Älteste sind in ihrem Lebenswandel und in ihrer Erkenntnis weiter als andere, jedoch keine unerreichbare christliche Elite. Die Kriterien perfekt und oder sündlos stehen nicht in der Liste. Das war nur der Herr Jesus. Diese Kriterien beziehen sich also auf Menschen, die in der Lage sein sollten, sie zu erfüllen. Beim Versagen sollen sie ihre Schuld bekennen und der Herr ist treu und gerecht, um sie zu reinigen, wie wir das im 1. Johannesbrief 1, Vers 9 nachlesen können. Untadelig zu sein bedeutet, frei zu sein von jeglicher anstößigen oder schändlichen Trübung des Charakters oder des Verhaltens, insbesondere hinsichtlich der in den Versen 2 bis 7 beschriebenen Lebensbereiche. Und abschließend als Bemerkung zu den Kriterien hier, Jesus Christus ist das Vorbild und der Oberhirte in Person, den es nachzuahmen gilt. Es gibt auch Kriterien, die nicht benannt werden. Zum Beispiel wird nicht gesagt, wird nicht nach dem Alter etwas gesagt. Das Alter wird nicht erwähnt. Oder die Berühmtheit. Oder die Kleidung. Oder die Bildung. Oder das Reichtum. Der Beruf, die Bildung. Petrus war ein Fischer und ist danach eine Säule der Gemeinde geworden. Die Rednergabe oder der Einfluss oder die Abstammung. Und es gibt noch andere Kriterien wie Schönheit oder Aufenthaltsdauer in der Gemeinde. Ja, das sind alle Kriterien, die nicht erwähnt werden und wonach wir nicht entscheiden sollten. Achten wir darauf, nach den richtigen und biblischen Kriterien zu prüfen. Von diesen Anforderungen an einen Ältesten oder an die Diener gibt es eigentlich keine, außer vielleicht kein Neubekehrter zu sein, die nicht jedem Christ gelten würde. Ich habe hier eine Tabelle erstellt, wo man alle Kriterien sieht, die hier benannt werden. Und auf der rechten Spalte stehen immer die passenden Bibelstellen dazu, die auch woanders stehen und die jedem Christ gelten. Es gibt hier zwei Kategorien. Also zuerst geht es um das Charakter, persönliche Selbstdisziplin und Reife. Und dann geht es hier um geistliche Kompetenz, die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen aufzubauen und sie zu unterweisen und betreuen zu können. Jeder Christ sollte dazu tendieren und sich danach richten. Es muss das Ziel jedes Christen sein, vollkommen zu sein, und es sind Gottes Kriterien, die zu einem vorbildlichen Christ führen. Es geht darum, das Evangelium zu leben und sichtbar zu machen. Deshalb möchte ich mich zuerst an die Frauen wenden und dann an die Männer. An die Frauen, seid ehrbar, vertrauenswürdig. Seid nicht verleumderisch, redet nicht schlecht über andere, und bleibt bei allem in der Wahrheit. Seid nüchtern, bewahrt einen klaren Kopf. Seid treu in allem, das heißt zu eurem Ehemann und in euren Aufgaben. Lebt das Evangelium. Und an die Männer, seid treu zu eurer Frau, praktisch und in Gedanken. übernimmt die Verantwortung zu Hause und in der Gemeinde. Seid Vorbilder, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Gesellschaft. Seid authentisch, führt kein Doppelleben. Seid frei von Süchten, von Alkohol, Geld, Internet und so weiter. Bewahrt den Glauben mit reinem Gewissen. Bewahrt den Glauben mit reinem Gewissen. Und wenn ihr das macht, dann lebt ihr das Evangelium. Dazu möchte ich euch auffordern, sowohl die Frauen als die Männer, alle, das Evangelium zu leben und nach diesen Kriterien zu trachten. Die Folge von einem guten und treuen Dienst sehen wir im Vers 13. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Jesus Christus ist. Oder anders ausgedrückt, in der NEU steht, sie erwerben sich ein hohes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Jesus Christus. Ich möchte jetzt noch zusammenfassen, die drei Punkte, die wir gesehen haben heute Morgen. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass das Geheimnis der Gottseligkeit sich in eine Person offenbart hat, nämlich in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die Gemeinde als Säule und Fundament oder Grundfeste der Wahrheit hat den Auftrag bekommen, dieses Evangelium Christi zu bewahren und zu verkündigen. Dann ging es darum, wie wir als Gemeinde das Evangelium leben sollen. Es ist eine angemessene Struktur nötig, damit die Ordnung in der Gemeinde erhalten bleibt. Das von Paulus an Timotheus vorgestellte Modell umfasst zwei Ebenen, die Aufseher oder Älteste und die Diener oder Mitarbeiter, für die es jeweils konkrete Kriterien gibt, die berücksichtigt werden sollen. Zuerst sollen sie erprobt werden und dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Dabei haben wir auch verschiedene Bedenken erwähnt, die bei diesem Thema oft eine Rolle spielen. Wie stehen wir als Gemeinde dazu? Und im dritten Teil haben wir festgestellt, dass die genannten Kriterien nicht nur für Aufseher und Diener wichtig sind, sondern dass jeder Christ danach trachten sollte. Sie geben den Rahmen eines vorbildlichen Lebens nach dem Evangelium Christi. Wie wir es auch sehr schön ausgedrückt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21, lesen können und wozu wir aufgefordert werden. Wandelt würdig des Evangeliums des Christus, schreibt Paulus den Philippern. Wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Ich möchte noch mit dem Vers 16 von heute abschließen. Denn anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Amen.